Herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Bulgarien, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Georgeta Janeva. In unserem heutigen Programm wollen wir Sie im ersten Teil der Sendung in eine mystische Gegend voller Geheimnisse entführen, die Gradište genannt wird. Im zweiten Teil der Sendung geht es dann in Richtung Dobrić, wo sich vor Millionen von Jahren ein prähistorischer Ozean erstreckte. Das heutige Programm beschließen wir mit dem Lied des Tages, heute mit dem Hirtenflötenspieler Theodosi Spasov und seinem Mädchen aus Sand. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den folgenden Minuten entführen wir Sie in eine Gegend voller Mystik und jahrtausendealter Geheimnisse. Veneta Nikolova besuchte diesen Ort, der Gradište genannt wird. Das Gebiet Gradište in den westlichen Rhodopen ist voller Felssilhouetten von Menschen und Tieren, die vor fast 7000 Jahren von Menschenhand geformt wurden. Diese geheimnisvollen Skulpturen sind heute dank einer Touristenroute für jedermann zugänglich. Inzwischen ist der Ort als historischer Landschaftspark Gradište bekannt. Während wir uns entlang des Weges mit wunderschönen Ausblicken auf die Rhodopen und dem gegenüberliegenden Pirin-Gebirge bewegen, der zwischen den Felsen aufblitzt, werden wir von Schildkröten, Vögeln, Fischen, menschlichen Gesichtern und Fabelwesen verfolgt, die die Fantasie anregen. Den Forschern zufolge handelt es sich um ein sehr altes Heiligtum, das sich über eine Fläche von 50 Hektar erstreckt. Die beeindruckendste Felssilhouette wird der Kopf genannt. Ein klar definiertes, riesiges Steingesicht im Profil, das in die Ewigkeit blickt. Der Umriss der Silhouette ist perfekt und eindeutig von Menschenhand geschaffen. Laut Professor Vasil Markov, Direktor des Zentrums für antike Kulturen an der Südwest-Universität Neofit Rilski in Blagoevgrad, handelt es sich um das symbolische Bild des thrakischen Gottes Sabazios. Auf dem Kopf fanden Archäologen Spuren einer Feuerstelle, an der die Thraker ihre Rituale durchführten. Es gibt zwei weitere große menschliche Gesichter auf dem Gebiet von Gradište, doch wir können nicht genau bestimmen, aus welchem Jahr sie stammen, da sie nicht in einer Kulturschicht liegen. Es wird vermutet, dass sie aus der späten Kupfersteinzeit stammen, erzählt Professor Vasil Markov und fügt hinzu, dass am häufigsten Silhouetten und Abbildungen von Schildkröten zu finden sind. Am Ende des prähistorischen Zeitalters symbolisierte die Schildkröte die große Muttergöttin. Sie war ihre Tiergestalt. In Gradište ist auch ein in den Fels gehauener Thron sowie eine Sternkarte zu finden, die aus kleinen, eingemeißelten Wölbungen besteht. Zeugnisse des astronomischen Wissens der Thraker, die vom Heiligtum aus den Himmel beobachtet haben. In der Antike waren die Thraker vor allem dafür bekannt, dass sie einen sterblichen Menschen in einen unsterblichen Gott verwandeln konnten, behauptet Professor Markov. Ihm zufolge diente das Heiligtum für die Unsterblichkeit. Davon zeugen auch die sogenannten Proviralki, Felsspalten mit heilenden Eigenschaften, auf seinem Territorium, die noch immer von Christen und Muslimen aus den umliegenden Dörfern genutzt werden. Es ist ein aufwendiges Ritual, das vermutlich von den Thrakern übernommen wurde. Mit dem rituellen Durchwringen durch den Felsspalt, genannt auf Bulgarisch Proviralka, gibt der Teilnehmer am Kult sein altes, sterbliches Wesen auf. Wenn er auf der anderen Seite dieser Welt aus dem Felsspalt herauskommt, nimmt er als unsterbliche, mythologische Figur ein neues Wesen an. In der heutigen Zeit ist dieses Ritual des Durchwringens im Volk noch lebendig. Der Kranke zieht ein altes Kleidungsstück über ein neues und nachdem er durch den Felsbogen gegangen ist, entledigt er sich dem alten Kleidungsstück, indem er es an den Felsen hängt. Somit wird er ein neuer, gesunder Mensch, erklärt Professor Markov zum Abschluss. Es wird angenommen, dass das Heiligtum im Zeitraum des 3. bis zum 2. Jahrhunderts vor Christus am intensivsten für religiöse Zwecke genutzt wurde. Die neuesten Spuren menschlicher Präsenz auf Gradiste stammen aus der Römerzeit, 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, nördlich von Dobrich erstreckte sich vor Millionen von Jahren ein prähistorischer Ozean. Später hat ein großer Fluss eine wunderschöne Schlucht in die Ebene gemeißelt, Lebensraum einer unglaublichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Das Flussbett ist inzwischen ausgetrocknet und deshalb wird das Gebiet Sucherta Reka genannt. Zu Deutsch der trockene Fluss. Hoch oben in den Felsen zwischen Himmel und Erde klaffen düstere Öffnungen und Dutzenden von Mönchszellen, einsam, unzugänglich, unberührt von der Zeit, wie ein Echo einer vergessenen Welt. In der Zeit des frühen Christentums wurde das Tal zu einem führenden religiösen Zentrum in diesem Teil Europas. Die von Menschenhand erweiterten und in Mönchszellen verwandelten Felsspalte beherbergten zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert eine große Gemeinschaft von Einsiedlern, die Hesiasmus predigten. Noch immer sind diese Siedlungen von der Wissenschaft nicht genügend erforscht. Es wird versucht, Wege dorthin zu bauen, aber die Natur holt sich schnell alles zurück und in den meisten Fällen sind sie verwachsen und schwer zugänglich, erzählt Evelina Romanova vom Regionalen Geschichtsmuseum in Dobrich. Am zugänglichsten ist Şan Kaya oder aus dem Türkischen übersetzt der schöne Felsen in der Nähe vom Dorf Onugur. Es ist ein 64 Meter langer, sehr schmaler Tunnel mit Klosterzellen, die auf beiden Seiten angeordnet sind. Er ist weit oben in einer Felsterrasse über dem Onugur-Damm gehauen. Einige der Zellen haben Fenster mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Damm. In der Nähe des Dorfs Balik befindet sich die höchste Konzentration von Einsiedeleien in der Dobruja, insgesamt 12, jede mit eigenen Geschichten und Legenden. Am attraktivsten sind die Felswohnungen in der Flur des Dorfs Efreytur Bakalovo. Eine der Einsiedeleien in den Felsen wird Tarapanata oder die Münzerei genannt, weil dort Münzen geprägt wurden, erzählt Evelina Romanova. Das Objekt ähnelt einem Menschenkopf. Die oberen beiden Ebenen, die Augen, waren eine Kapelle und ein Wohnzimmer. Die untere Etage, der Mund, ist ebenfalls in zwei Räumen unterteilt. 100 Meter davon entfernt befindet sich Truhe Mara, ein Klostergrab auf drei Ebenen. Aufgrund von Erosionsvorgängen erfolgt die Besichtigung der höher gelegenen Ebenen mit Hilfe einer primitiven Holzleiter. Im obersten Stockwerk stoßen wir auf den Spuren eines Altars für Zeremonien. Von dieser Ebene aus gibt es eine fantastische Aussicht auf das Tal des trockenen Flusses. Nebenan stehen die bulgarischen Häuser oder Gheor Evleri, ein riesiger Komplex aus Zellen und Nischen, sowie eine Kirche, die in unterschiedlichen Höhen angelegt sind. Die Nahrung der Einsiedler bestand vorwiegend aus Fisch. In späteren Jahren aßen sie nur pflanzliche Nahrung, um zum Ende des Lebens nur noch Wasser zu trinken. Auf diese Weise verabschiedeten sich die Einsiedler vom Leben, erzählt Evelina Romanova. Diese Einsiedlermönche wählten schwer zugängliche Orte. Von der Zelle sind sie oft nur mit Hilfe eines Seils oder einer Strickleiter zum Fluss abgestiegen. Wenn sie die Kräfte verließen, verbrannten sie das Seil oder die Leiter, um nicht in Versuchung zu kommen, hinabzusteigen und ihr irdisches Leben fortzusetzen. Auf diese Weise erfolgte schließlich ihre Selbstmumifizierung. Auf diese Weise strebten die Mönche danach, vollkommen eins mit Gott zu werden, erzählt Evelina Romanova. Heute leben in dieser Region Menschen aus verschiedenen ethnischen Gemeinschaften und Religionen. Aus diesem Grund haben die Einsiedeleien und Nischen in den Felsen sowohl bulgarische als auch türkische Namen. Der Tradition folgend besuchen am ersten Maitag Christen und Muslime gemeinsam diese heiligen Reliquien aus vergangenen Zeiten, um Glaube und Spiritualität zu tanken. Das war ein Beitrag von Veneta Nikolova.
Lied des Tages.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir Ihnen den Hirtenflötenspieler Theodosi Spasso vorstellen, der am 4. März Geburtstag feiert. Er wurde am 4. März 1961 in Esperich geboren und begann im Alter von 9 Jahren Hirtenflöte zu spielen, lernte am Musikgymnasium in Kotel und studierte anschließend an der Akademie für Musik und Tanzkunst in Plovdiv. Dort hatte er die Möglichkeit, mit Kollegen verschiedener Genres aufzutreten, was ausschlaggebend für seine Entwicklung als Instrumentalist und die Formierung eines charakteristischen, einzigartigen Stils ist. Theodosi Spasso war der erste, der Jazz auf der Hirtenflöte spielte. Die Verschmelzung von Volksmusik mit Elementen des Jazz und der Klassik bildet die Grundlage der meisten seiner Originalwerke. Dazu gehört auch die Suite »Das Mädchen aus Sand«, die auf dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1989 zu hören ist und mit dem Streichorchester der Philharmonie Plovdiv aufgenommen wurde. Wir hören jetzt dieses Stück. Thank you. liebe Hörerinnen und Hörer, das war auch schon alles im deutschen Programm von Radio Bulgarien. Wenn Sie Interesse an Bulgarien haben, können Sie weitere Beiträge von uns auf unserer Internetseite nachlesen. www.bnr.bg/de. Von Ihnen verabschiedet sich nun Georgeta Janeva. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.